herzlich willkommen bei Glückselig, deinem Podcast für Körper, Geist und Seele. Total schön, dass du hier bist. Ich bin Michael Mann, ich bin Seelsorger und Mentaltrainer. Und mit diesem Podcast möchte ich dir eine Fülle an Inspirationen schenken, um das Wertvollste, was du hast, nämlich dein Leben erfüllt und glückselig leben zu können.
Man kann fragen, warum bauen wir so viele hässliche Gebäude? Da ist metaphysisch was zerbrochen in uns, behaupte ich. Und wahrscheinlich hatte es sogar auch mit dem Ersten Weltkrieg zu tun.
Sagt Johannes Hartl. Heute im zweiten Teil des Interviews mit ihm gehen wir gemeinsam der Frage nach der Schönheit nach, nach dem verlorenen Paradies, nach dem verlorenen Garten Eden, ja, und wie wir ihn wieder entdecken können. Dieses Interview und auch der zweite Teil ist so berührend und so faszinierend und geht so tief. Ich freue mich auf dieses ja, absolut geniale Interview und auf seine genialen Thesen. Und er schafft es ganz achtsam und sanft, den Finger genau auf die richtige Stelle zu legen und genau die richtigen Fragen zu stellen, damit wir zukunftsfähig werden und bleiben. Und dann sind wir jetzt schon zwei Schritte in eine Kultur wie im Garten Eden, Eden-Galtschaft.
Ja, so ein bisschen.
Und ich habe auch deinen Podcast zum Thema Schönheit, der hat mich total berührt, wo ich dachte, wow, genauso sehe ich das auch, genauso empfinde ich das auch. Ich habe selber auch mal Kunst studiert. Aber erzähl nochmal, also Kunst und Theologie, und ich fand auch immer die schönen Sachen schön, aber das ist jetzt dein Redepart. Also wo haben wir die Schönheit verloren oder wo dürfen wir sie wiederentdecken? Der Garten Eden war ja auch sehr schön.
Ja, also das ist erstmal total interessant. Ich analysiere den Garten Eden erstmal völlig unabhängig davon, ob man glaubt, dass das wirklich mal so war oder in welcher Hinsicht das war. Ich analysiere das als eine der Grunderzählungen, die wir Menschen über uns haben. Also grundsätzlich ist unerheblich, ob man da an Gott glaubt dafür. Interessant ist aber, dass dieser Garten als so schön beschrieben wird. Und das Wort Eden im Hebräischen kann man sogar unter anderem als Schönheit übersetzen. Und auch sehr interessant ist, dass ja nicht nur die Bibel diese Erzählung kennt, sondern es gibt ähnliche Mythologien oder Mythen und Ursprungserzählungen des Menschen, wo schöne Gärten vorkommen. Also, warum haben wir diese Erzählung? Was feststeht ist, dass menschheitsgeschichtlich, seit wir Menschenknochen finden, finden wir auch Kunstgegenstände. Menschen haben also Gegenstände nicht nur hergestellt, wie den Faustkeil zum Beispiel, sondern sie haben symmetrische Faustkeile hergestellt, obwohl man mit einem asymmetrischen das Mammut genauso gut häuten kann. Ne? Die fanden das Symmetrische offensichtlich schöner. Schönheit ist uns Menschen zutiefst eingeprägt und wir leben einfach in einer Zeit, ich würde sagen, mir fallen zwei große Trends ein. Grundsätzlich, wir leben in sehr ästhetischen Zeiten und ich finde das gut. Wir haben viel mehr Möglichkeiten, Sachen schön zu machen, weil es uns ökonomisch übrigens weltweit besser geht als vor 100 Jahren. Ich kann auswählen, welche Kleidung ich anziehe und muss nicht froh sein, wenn ich nicht erfriere. Wir leben aber einerseits in Zeiten einer extremen technischen Machbarkeit. Also die Grundfrage, die ich, und das Zweite, was ich sagen will, und wir leben in einer relativistischen Zeit, die sagt, das Schöne gibt es nicht, sondern jeder findet was anderes schön. Was ich glaube, das stimmt nicht. Aber erstmal zum ersten Punkt. Man kann fragen, warum bauen wir so viele hässliche Gebäude?
Ja, gute Frage.
Also, es ist schwer, in einer Altstadt zu sein, wo das jüngste Gebäude aus dem 19. Jahrhundert ist und irgendwas Hässliches zu finden. Es ist schwer. Und dagegen ist es schwer, Gebäude zu finden, die aus den 40er, 50er, 60er, 70er, 80er Jahren stammen und die nicht hässlich sind. Ja. Also wenn ich es einfach mal sagen würde, ich wohne in einer französischen Altstadt in einem Haus aus dem 19. Jahrhundert, würde ich sagen, wow, das stelle ich mir schön vor. Wenn ich sagen würde, ich wohne in einer französischen Neubausiedlung aus den 70er Jahren. So, okay, Also vielleicht ist da die Heizung besser und das Wasser, aber man erwartet was weniger Ästhetisches. Mhm. Und das finde ich bemerkenswert, weil wir haben doch baulich viel mehr Möglichkeiten als früher. Also woher kommt diese Welle von Hässlichkeit, auch von Vermüllung? Ich glaube, es hat einfach mit der Reproduzierbarkeit zu tun. Wir können halt ein hässliches Haus gleich mal 50.000 Mal bauen. Das war vor 200 Jahren nicht genauso leicht möglich.
Ist das der einzige Grund? Also ich kann das voll unterstreichen.
Nein, es ist nicht der einzige Grund.
Also ich sitze jetzt hier auch gerade in einem Haus aus dem Jahre 1900. Um dieses Haus ist ein wunderschöner großer Garten rum. Man könnte den noch schöner gestalten, aber und liebe es, in der Stadt, wo ich jetzt wohne, in Bonn, durch das Gründerzeit-Wohnviertel zu fahren, wo ja auch schon eine gewisse Reproduzierbarkeit ist. Da ist ein ganzes Wohnviertel innerhalb von 10 Jahren entstanden, wurde hochgezogen und dann hat man verschiedene Fassaden dran gemacht. Heute würde man sagen, verschiedene Filter drüber gelegt. Das war ja auch schon, die sind noch individuell, die Fassaden und die Grundrisse. Aber das wundert mich, dass es innerhalb von, ich sag mal, bis 1915, bis dahin wurde noch schön gebaut oder 1910 und dann plötzlich nicht mehr.
Richtig. Wir haben hier in Augsburg eine Kirche, die wurde während dem Ersten Weltkrieg gebaut und sie ist eigentlich überragend schön. Und also kunstgeschichtlich ein bisschen ein Mischmasch, so ein bisschen so neobyzantinisch, ja. Aber eine Kirche, wo man jemanden reinführt und alle sagen, wow, die ist echt schön. Und was danach gebaut wurde, schon 30er, 40er Jahre, auch hier bei uns in der Stadt, erst recht dann nach dem Zweiten Weltkrieg, ist oft einfach kalt und hässlich. Von daher, Das Erste, was ich gesagt habe, die ökonomische, schnelle Reproduzierbarkeit ist einer der Gründe, aber kein hinreichender. Mhm. Der zweite ist, da ist metaphysisch was zerbrochen in uns, behaupte ich. Und wahrscheinlich hatte es sogar auch mit dem Ersten Weltkrieg zu tun.
Wow, das ist mal ein Statement. Da ist metaphysisch bei uns was zerbrochen, dass wir Schönes nicht mehr produzieren konnten. Also ganz ehrlich, ich habe Kunst studiert, 2 Semester lang, und ich kann mich erinnern, dass ich so ein schönes Bild gemacht habe und der Dozent sagte, nee, da ist zu viel Geschichte drin, mach irgendwas Technisches draus. Also ich hatte was mir gefallen hat und habe dann was anderes produziert, was meinem Dozenten gefallen hat, wo ich auch dachte, so wieso dürfen wir keine Geschichten mehr auf Bildern erzählen? Wieso muss mein Bild so technisch sein?
So, das geht noch viel weiter, was du sagst. Wenn du Architektur studierst, ich habe Freunde, die in dem Feld aktiv sind, bekommst du das Schöne geradezu ausgetrieben. Mhm. Das Schöne gilt als naiv, als kitschig.
Ja. Ja.
Und du musst lernen, dass Form follows Function. Wenn es reduziert ist auf nichts mehr als pure Notwendigkeit, dann gilt es als gute Architektur. Wir haben was Ähnliches in Opernhäusern, in Theatern. Wenn irgendeine Inszenierung zu sentimental ist oder zu sehr die Sinne anspricht, dann gilt sie als kitschig, als rückwärtsgewandt. Und es durchzieht leider auch die moderne Kunst. Jetzt, ich bin definitiv nicht der Meinung, dass wir heute weniger gute Kunst machen oder dass die Kunst früher besser war. Das wäre viel zu banal. Die Kunst ist immer Abbild einer Zeit und Kunst muss modern sein. Mhm. Und meine Frage ist immer, wenn die Kunst die Haut einer Gesellschaft ist, was meine These ist, über die Kunst kann man eine Gesellschaft berühren und man spürt auch, so wie man an der Haut analysieren kann, ob es jemandem gut geht, finde ich es erstaunlich, dass wir etwa seit 100 Jahren diesen Gestus des Zynischen, des Ironischen und des Zerstörerischen mit so einer Regelmäßigkeit in der Kunst haben. Kunst hatte das immer. Kunst muss auch immer mal wieder so ein erhobener Mittelfinger sein. Mhm. Aber mir scheint, dieser Gestus ist zur Regel geworden, wo es früher die Ausnahme war. Und ich war zum Beispiel, jetzt in Deutschland wird ja aktuell die Documenta gerade sehr diskutiert wegen dem Antisemitismus. Ich war dieses Jahr nicht auf der Documenta, aber auf der letzten. Und es ist total schwer, ein einziges Kunstwerk auf der Documenta zu finden, das nicht einfach politisch ist. Mhm. Das heißt, es ist fast das Gefühl, Kunst hat dann eine Berechtigung, wenn sie eine politische Aussage trifft.
Aber ist das nicht auch wie so ein Totalitarismus? Also ich habe das immer so erlebt, weil so hat Kunst zu sein, dann ist sie gut, wenn sie politisch ist, wenn sie Form follows Function hat, wenn sie all diesen Sachen genügt. Und ehrlich gesagt, wenn ich mich berühren lassen will, ich habe ja hier vor der Haustür die Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland und ich gehe da sehr gerne rein in klassische Ausstellungen. Wenn ich mich aber berühren lassen will, gehe ich ins Kino, weil ich genau weiß, in Hollywood weiß man, wie man Emotionen vermittelt, wie man schöne Bilder macht. So ein bisschen, also dann sehe ich schöne Bilder. Und was ist da passiert? Dass unsere, ist es unser Verstand, unser Geist, der meint, er ist stärker als die Seele? Es ist ein hochspannendes Thema.
Also grundsätzlich würde ich sagen, Kunst muss natürlich nicht schön sein und muss nicht gefallen. Kunst hat unterschiedliche Funktionen. Kunst kann Verschiedenes. Aber ich kann den Punkt auch nicht beweisen. Mhm. Es ist eher ein intuitiver, dass wir einen Mangel an Schönheitsempfinden haben und dass unsere Welt, besonders unsere Städte, vermüllen mit hässlichem Schrott. Mhm. Und meine Frage ist, woher kommt's und wo haben wir unterwegs was verloren? Weil du kannst mir nicht erzählen, dass wir nichts verloren haben. Mhm. Das Weiß-Magazin hat vor ein paar Jahren ein Ranking der 10 hässlichsten Universitäten Deutschlands gemacht. Mhm. Wirklich, da wird es einem schlecht. Die Vorstellung, man könnte nämlich sagen, was sind denn eigentlich die 10 hässlichsten Universitäten des 15. Jahrhunderts?
Ja.
Oder des 14. Jahrhunderts? Schau dir mal an, die Cambridge University oder Oxford University. Und dann zu sagen, wie soll der Ort aussehen, wo wir unsere klügsten Leute ausbilden? Und dann schau dir mal an, wie die Uni Bielefeld aussieht. Oder schau dir diese Bauwerke an, wie das Märkische Viertel in Berlin oder Fürstenried West in München. Vorzustellen, dass Menschen solche Häuser entwickeln, dass Menschen drin wohnen oder lernen, ist atemberaubend erschreckend. Mhm. Und meines Erachtens, deswegen meine These, und bei uns ist metaphysisch was zerbrochen, ist eine sehr kühne These. Ich behaupte, dass wir vor etwa 100 Jahren zunehmend vergessen haben, was der Mensch ist. Mhm. Und es ist kein Zufall, dass der Beginn der zwei großen Ideologien, nämlich des Faschismus und des Kommunismus, auch etwa zeitgleich stattgefunden haben, die übrigens beide atemberaubend hässliches Zeug hervorgebracht haben, und zwar nur, praktisch nur. Ja, das ist kein Zufall.
Das ist, kann ich definitiv unterstreichen. Ich war einmal 1989 kurz vor Mauerfall in einem sozialistischen Land. Gruselig.
Das ist erstaunlich, ja. Und ich behaupte, dass wir der Schönheit nicht mehr trauen. Ich glaube, wir misstrauen der Schönheit, weil wir sehr zynisch geworden sind und weil wir letztendlich aus dem Urvertrauen rausgefallen sind. Und das ist genau die Story, die der Garten eben erzählt. Die Schlange, die sagt zur Eva eigentlich, hey, das klingt zu gut, um wahr zu sein. Und es ist auch die Reaktion von manchen auf mein Buch zu sagen, ja, der Hartl hier, das Schöne, das Wahre und das Gute, der träumt von einer vergangenen Welt. Nee, tue ich überhaupt nicht. Wir Menschen sind so. Wir Menschen können ohne Schönheit nicht leben. Und ich glaube diesen Unsinn nicht, dass es das Schöne nicht wirklich gibt. Denn nur der Mensch produziert Hässliches. Es ist in der Natur sehr schwer, was Hässliches zu finden. Wenn man an einem Strand geht, der Strand ist schön, das was Hässliches ist die Bierdose, die jemand hingeworfen hat. Die Natur ist voll mit Schönem und ich glaube, dass das Schöne, das Wahre und das Gute tatsächlich gibt und dass wir darum kämpfen sollen, ringen sollen.
Wow, das ist eine Ansage, das ist eine Vision. da mache ich gerne mit bei Ihnen, Kalscher, dem schönen und guten Folgen. Ich bin dabei. Falls jetzt noch andere Menschen, die jetzt den Podcast hören, sagen, wow, das ist so cool, ich will da mitmachen. Wie kann ich mich bei Eden Kalscher, bei dem Movement anschließen? Wie geht das? Was tut ihr da?
Also im Moment, wir haben ja nicht die Weltrevolution vor, sondern wir haben erstmal vor, ein Netzwerk von Freunden aufzubauen, weil ich glaube, es ist total hilfreich, wenn man sich verbindet und wenn man sich connectet und befreundet. Und deswegen machen wir gerade Treffen in unterschiedlichen großen Städten im deutschsprachigen Raum. Also wir haben jetzt mal in Köln angefangen, jetzt waren wir in Stuttgart. Am 5. November sind wir in München. Nächstes Jahr schwebt mir vor, Wien und Zürich zu machen. Und wir werden nächstes Jahr im Juni auch eine größere Konferenz nochmal machen in Augsburg. Und das sind immer Orte, wo man Gleichgesinnte treffen kann und wo wir Zukunftsprojekte vorstellen. Also letztendlich geht es um die Frage, wie sieht denn so die Stadt der Zukunft aus? Und jetzt eben auch metaphorisch, also wirklich die Zukunft. Und das mach ich natürlich, oder das machen wir so natürlich aus unserem Menschenbild, auch mit unserem Glaubensbackground, aber es ist eine Einladung an jeden, egal jemand glaubt oder was er glaubt oder nicht. mal sich zu verbinden, um zukunftsfähige Antworten zu entwickeln. So, und das klingt jetzt verkopfter, als es ist, weil letztendlich sind es immer tolle Partys und es passiert sehr viel Kunst und sehr viel Schönes und macht sehr viel Spaß und es ist einfach sehr hoffnungsfroh. Ich finde, die Welt ist so voll mit so negativen Zukunftsaussichten, dass die Welt eh bald kaputt geht und es ist alles schlecht und jetzt haben wir die Energiekrise und dann haben wir die nächste Krise. Ist ja alles okay, glaube ich ja auch alles und so, aber lass uns mal Mut machen, Zukunft aktiv gestalten.
Bin ich voll bei dir. Ich bin auch also jemand, der denkt, alle die Krisen, die wir jetzt hatten, von denen hat man mir als Kind schon ständig erzählt. Das war damals in den 80er Jahren das Waldsterben. Die Russen waren mit extrem viel Atombomben und Panzern vor der Tür. Was war noch alles? Und wir haben es überlebt. Es ist alles nicht eingetroffen. Im Gegenteil, es gab eine lange Zeit des Friedens und jetzt haben wir halt auch wieder Krisen. Und dann finde ich so jemand wie dich, der eine positive Vision hat, absolut genial. Jetzt gibt es
das. Ich will das andere nicht kleinreden, ne?
Ja.
Wir reden das andere nicht klein. Ich rede nicht den Klimawandel klein und nichts dergleichen. Ich glaube einfach nur, all diese Krisen werden wir mit Hoffnung effektiver angehen als mit Verzweiflung.
Ja. Mit einer positiven Vision. Jetzt, wo kann ich jetzt bei dir mitmachen? Also jetzt weiß ich, du kommst in die Städte rein, es wird gefeiert, es wird getanzt, es wird sich verbunden, aber kann man sich irgendwo anklicken? Hast du eine Website? Ja.
Genau, es gibt natürlich auch eine Website, die heißt edenculture.de, aber was wir wollen ist, wir wollen eigentlich, dass Leute mal auf so ein Treffen kommen und wir haben dann eine eigene Social-Media-Infrastruktur gebaut für alle Leute, die da mal da waren. Wir können es nicht komplett nach außen öffnen, sonst würde das überschwemmt, aber da gibt es lauter Untergruppen, je nachdem, ob man aus dem Sozialen kommt, aus Forschung, aus Charity, aus Fashion, aus Art, ob man Unternehmer ist und auf dieser Plattform, es läuft dann über Discord, kann man sich enger vernetzen und austauschen. Und das ist jetzt mal der erste Schritt. Mhm. Und nächstes Jahr wollen wir in eine Richtung gehen, dass wir besonders innovative Zukunftsprojekte, gerade von jungen Menschen, prämieren, mit einem Preis auszeichnen und auch finanziell fördern. Dass wir sagen, wie wäre das, wenn wir jedes Jahr 100 von diesen besten Ideen einfach highlighten würden und Leuten eine Starthilfe mitgeben würden. Und dann werden wir wohl in so eine Richtung weitergehen, dass wir Leute zu einer Summer School einladen. Also gerade junge Menschen, die vielleicht auf der Suche sind, auf der Frage, was genau könnte ich tun? Was könnte ich beitragen? Was könnte ich mit meinem Leben an positivem Impact machen? So sagen, hey, wir laden dich ein, 2 Wochen, komm zum Sommerseminar und wir helfen dir da in deine Vision reinzufinden und geben dir ein paar Sachen mit. Das wären so ein paar nächste Schritte. Aber es ist ein Netzwerk, das heißt, meine Frage ist eher jeder, der das jetzt hört, wenn du eine gute Idee hast, dann melde dich bei uns. Also wir bauen es gemeinsam. Ich habe da jetzt keinen fertigen Megaplan in meinem Kopf.
Also bei edenculture.de kann man sich mit dir in Verbindung setzen und mit der Idee reinkommen. Ja super. Ja. Hey, richtig klasse. Johannes, mega geiler Content, mega schön mit dir zu sprechen. Du bist ein fantastischer Mensch. Das macht mega Spaß, dich zu haben. Ich bin ja auch schon seit Jahren dabei, innovative Dinge in der Kirche ans Rollen zu bringen. Ich habe es immer noch in der Kirche versucht. Du bist ja direkt von außen. Magst du noch irgendein Thema? Also du hast ja so einen riesen Blumenstrauß. Dein letzter Podcast war erotische Theologie. Das würde ich wenigstens noch benennen, weil das sind ja so zwei Felder, wo man immer denkt, Gottes Willen, das kann ja gar nicht zusammenpassen. Das sind ja wie, habe ich ehrlich gesagt schon als Student erlebt, als ich sagte, ich studiere Kunst und Theologie und der Künstler war eben der Erotische und der Theologe und dann sagt mir, wie geht das denn? Jetzt frage ich dich auch, erotische Theologie, was ist das denn?
Ja, es ist ja ein wahnsinniges Drama, dass wir Glaube und Religion und Bibel und so immer in erster Linie mit richtig und falsches Tun verbinden. Und das Christentum ist überhaupt nicht in erster Linie eine ethische Religion. Es ist gar nicht, sondern es ist in erster Linie eine ästhetische Religion. Und ästhetisch nicht im Sinne einfach nur von optisch, so meine ich das nicht, sondern von dem Wahrnehmen von etwas, was größer ist als ich selbst. Also, und ich schlage in diesem Vortrag vor, mal die ganze Geschichte des Volkes Israel bis hin dann Neues Testament und Kirche zu lesen als eine Liebesgeschichte. Und das ist gar nicht so originell, das haben nämlich alle Kirchenväter getan. Es wurde nur in der letzten Zeit ein bisschen unüblich, bis hin zu meiner Aussage, dass ich sage, menschliche Sexualität und Erotik tun wir eigentlich eher überbewerten. Und zwar beide Lager, ich sage mal so die Konservativen, die sagen, oh, Sex, ganz musst du vorsichtig schlimme Sünde, so, ich übertreibe. Ja, ne? Ja. Und die anderen, die Freigeister, die sagen, Sex ist letztendlich dein Paradies und das Beste, was du haben kannst. Und erotische Theologie sagt, naja, Sex ist weder das eine noch das andere. Sex ist ein Bestandteil des Lebens und auch ein schöner und auch ein wichtiger. Aber im Letzten sind wir Menschen für was noch viel Herrlicheres erschaffen, nämlich ja letztendlich eingeladen in eine kosmische Liebesgeschichte. Und so deute ich in diesem Vortrag erotische Theologie mal die Bibel, so als Vorschlag.
Okay, mega cool. Hey, ich danke dir, Johannes. Ich weiß, du hast viel zu tun, viele Projekte. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag, eine wunderbare Woche. Und danke, vielleicht sehen wir uns ja mal hier in diesem Podcast wieder.
Ja, und du kommst mal bei Eden Culture vorbei, würde mich freuen.
Das mache ich auf jeden Fall, ja. Versprochen.
Mach's gut.
Tschüss. Michael.
Ciao.